Teddy Sheringham ist mit 40 Jahren und 8 Monaten der älteste Torschütze der Premier League-Historie. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 100% unterklassig. Ich bin Darren Schmidt und irgendwo mit Böller im Arsch, Mike Werner.
Moin auch von meiner Seite. Wie geht's dir? Was passiert die Woche? Wie war's? Erzähl mal.
Ja, also war gut. Was viele, denke ich mal, nicht wissen, ist, dass diese Aufnahme hier knapp 2 Stunden hinter der letzten liegt. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist Kekse gebacken. Es ist noch nicht mal... Was hast du zu Weihnachten bekommen?
Ja, wir nehmen am 23.12. auf übrigens. Ich kenne meine Weihnachtsgeschenke aber ganz gut. Ah, okay. Also ich habe... Das ist auch die erste Frage. Ich habe 2 an dich, weil das Weihnachtsgeschenk schon neben mir steht. Mhm. Ich habe neue Fußballschuhe gekauft und mir zu Weihnachten gewünscht. Tempo in Schwarz.
Ja, ist Quark.
Ja, das ist größter Quatsch. Ich bin natürlich auch Innenverteidiger, das heißt, ich kann nicht so einen bunten Treter tragen auf jeden Fall. Und ich finde, die sehen clean aus, strahlen auch ein bisschen was aus so als Innenverteidiger. Und ich habe vorher auch Tempo gehabt, von daher werden sie gut sein. Ich freue mich schon richtig. Also ich habe richtig Bock auf die Rückrunde und jetzt auch neue Schuhe noch. Das trägt nochmal dazu bei. Was trägst du eigentlich?
Ey, ich muss immer weiße Schuhe haben. Ich bin wie Toni Kroos, nur nicht so gut.
Welche hast du? Adidas oder Nike oder?
Nee, ich habe die Puma mit so einem roten, kein Blitz, aber was ist das da, diese Schnürtechnik, die sie da haben. Also weiß und dann mit so einer kleinen roten Applikation.
Na okay, kommt nicht an schwarze Tempo ran, auf gar keinen Fall.
Nee, schwarze Tempo sind es nicht, sag ich dir ehrlich. Also Tempo, die weißen, die sehen ultra clean aus, so... Habe ich auch überlegt, ob ich die spiele oder auch die blauen. Aber schwarz, nee, sorry. Kriegt man mich nicht. Ich habe weiße, meine Güte. Ich habe schwarze Hallenschuhe, da fühle ich mich, als würde ich gar nicht vom Fleck kommen.
Das kommst du auch nicht, das liegt nicht an den Schuhen. was habe ich noch bekommen? Ich habe mir diese Football Socks gewünscht. Also basically sind das ja Stoppersocken. Ich gehe mal davon aus, dass ich sie bekommen habe, hoffe ich. Und ich habe noch was bekommen von meiner Freundin. Und zwar bin ich endlich Mitglied geworden bei Eintracht.
Ja.
Wollte ich fragen, bist du eigentlich Mitglied?
Nee, ich habe aber mitgeholfen, dass du eins wirst.
Schande über dein Haupt.
Leicht zu sagen, wenn man es dir schenken muss, damit du überhaupt eins
wirst. Das Ding ist halt, gehört es ja zum guten Ton, Mitglied zu sein. Es hat bei mir auch viel zu lange gedauert. Aber bei Eintracht ist es auch sündhaft teuer. Es ist unfassbar. Also wenn du aktives Mitglied werden willst, zahlst du über 200 Euro im Jahr. Und so teuerste Mitgliedschaft in der Bundesliga ist, glaube ich, Werder. Und die zahlen 150. Also man muss sich auch nicht wundern, wenn Eintracht bei 8000 Mitgliedern rumkrepelt, wenn keiner Mitglied wird. Ich habe jetzt passive Mitgliedschaft. Und ich wurde fast in der Fußballabteilung angemeldet, bis dann die Mail kam. wo ich dann nochmal alles durchgucken musste, weil es kommt ja meine Mailadresse. Und da meine ich doch, mach mal den Haken bei der Fanabteilung. Ich meine, ich bin ja nicht zum Fußballspielen im Verein. Leider nicht.
Das stimmt. Besser nicht.
Ja, vielleicht könnte ich helfen.
Das stimmt. Obwohl du genauso wenig Tempo hast wahrscheinlich wie Ermin Bijacic. Dazu aber später, was haben wir heute vor, Mike? Wir haben heute vor, wie wir es in der letzten Folge schon angekündigt haben, wir gehen wieder die Vereine durch, sprechen über jeden Fall ein vereinzelt, so ein bisschen im Detail, wie sah die Hinrunde aus, was passiert, wer war gut, wer war nicht so gut, warum. Kommen dann zu einer Konklusion im besten Fall und geben dem Verein natürlich unsere Expertenmeinung an die Hand, wie man sich denn verbessern kann für die Rückrunde. Das machen wir in 3 Folgen a 6 Mannschaften und zum guten Ton gehört natürlich, dass man nicht mit dem schönen Teil anfängt, sondern erstmal durch die Scheiße watscht und die Scheiße beginnt bei Regensburg.
Ja, und Regensburger Fans hatten eine sehr bittere Hinrunde, zu bestaunen, würde ich sagen. Also einmal die nackten Zahlen, 3 Siege, 2 Unentschieden, 12 Ausrufezeichen Niederlagen. 9:39 Tore, 11 Punkte. Es, vor allem auswärts ist es Katastrophe. Man hat einen Punkt geholt in Braunschweig. und man hat am Anfang viel Lehrgeld bezahlt, hatte dann ein absolutes Lowlight, würde ich sagen, in Nürnberg, das 8-3, wo dann auch Joe Ennox gegangen wurde, weil er einfach nicht mehr haltbar war. Und nach dem Trainerwechsel hat sich jetzt aber so langsam eine Stabilisierung eingestellt mit Siegen gegen Elversberg und Darmstadt und dem Punkt in Braunschweig. Und im Pokal ist man auch in die dritte Runde gekommen, also das auch noch ein Erfolg. Und vielleicht hat man da finanziell auch noch ein bisschen Puffer sich angeeignet, den man vielleicht auch im Winter nochmal investieren kann.
Ja, dann kommen natürlich auch so ein paar externe Faktoren wie Verletzungen dazu. Also ein Sebastian Ernst, großer Leistungsträger, den man wahrscheinlich geplant hatte, fällt länger aus. Ein Schönfelder mit Kreuzbandriss fällt lange aus. Innenverteidigung muss oft umgestellt werden wegen roten Karten oder kleinen Wehwehchen. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass sich so ein Spielsystem gar nicht so richtig einpendeln konnte. Man hat sich jetzt unter Andreas Petz so ein bisschen auf das 3-4-2-1 festgeschossen. Ist halt dem geschuldet, man möchte halt erstmal defensiv sicher stehen und im zweiten Anlauf oder im zweiten Teil guckt man dann, ob offensiv irgendwas möglich ist, aber erstmal, damit man diese 39 Tore nicht noch verschlimmert.
Ja, da hast du eigentlich die Defensive auch schon angesprochen. Das ist meistens eine Dreierkette und die konnte sich, wie gesagt, nicht so richtig einspielen. Also da gab es wirklich Phasen, wo jede Woche was anderes auf dem Platz stand. Dann war Wurm mal gesperrt, dann ist Ballas reingekommen. Also da wurde wild hin und her getauscht. Insgesamt haben sie 2,3 Gegentore pro Spiel, die sie fangen. Das ist der schlechteste Wert. Die XG sind aber nicht ganz so schlecht, muss man sagen. Da stehen sie auf Platz 17 mit 31,4 XG. Das heißt, sie underperformen gerade. Haben da 7,6 Tore mehr bekommen als prognostiziert. Also der Trend gleicht sich ja meistens, oder nee, der Trend gleicht sich an, sagt man das so?
Ja.
Also es ist unwahrscheinlich, dass über eine ganze Saison ein Wert komplett unterboten oder überboten wird. Also ich denke, dass sie auch gerade jetzt gegen Ende, haben sie ja mehr Stabilität auch gezeigt, dass das besser wird in der Rückrunde. Und ein Indiz ist auch die zu Null-Spiel, das zu Null spielen, da haben sie viermal die Null gehalten, auch das ist ordentlich.
Ja, würde ich auch sagen. Allgemein kann man aber schon sagen, dass es in fast jedem Mannschaftsteil ja so ein bisschen auch an Qualität fehlt, zumindest in der Spitze. Angefangen bei der Innenverteidigung, da finde ich, sticht so keiner richtig raus. Bulic, würde ich sagen, hat so mit die meisten Spiele gemacht, ohne jetzt nachgeguckt zu haben. Ja, daneben so ein Ziegele, der mir immer Kopfschmerzen macht, Bräuning noch sehr jung ist, auch immer seine Fehler drin hat, genauso wie Wurm, Ballas, der eine schwierige Saison hatte. Gehen wir weiter ins Mittelfeld, da ist ja Galpe und Fiet so mehr oder weniger gesetzt. Galpe natürlich fürs Abräumen, Fiet dann eher fürs Kreieren. Ist bis jetzt auch noch nicht so viel passiert, genauso wie auf den Schienen, Brian Hein. Viel Lehrgeld gezahlt, zumindest am Anfang, kämpft sich jetzt so langsam in die zweite Liga rein. Auf der anderen Seite Kai Pröger. Na gut, das ist halt der Zweitligaspieler, den du brauchst in so einer Mannschaft, der so ein bisschen Sicherheit bringt. Und offensiv viel Rotation drin gewesen. Jetzt zuletzt war es mit Hottmann, Kühlwetter und Huth. Da wird aber, denke ich mal, auch immer noch was passieren. Und das wäre auch empfehlenswert, dass da im Winter noch etwas passiert. Genauso wie in der Innenverteidigung.
Jo, jetzt bist du ja die Mannschaft ein bisschen durchgegangen. So, wer mich von denen jetzt am meisten überzeugt hat, einfach, ja, Wurm und Bräunig, einfach viel Potenzial noch, weil sie noch extrem jung sind. Da, den traue ich eine Entwicklung zum guten Zweitligaspieler auf jeden Fall zu. Und ein Hein auf Außen eigentlich auch immer ein Aktivposten irgendwie, der natürlich auch defensiv teilweise seine Wackler hat, aber auch nach vorne hin gerade immer eigentlich schon Akzente setzt im Regensburger Spiel. Ja, Enttäuschung kann man Ernst jetzt nennen, der natürlich auch viel verletzt ist oder ja, wenig Einsatzzeit hatte. Ich finde auch ein Kota zum Beispiel sehr ineffizient. Also bezeichnend war, finde ich, das Hertha-Spiel, wo er da an Ernst vorbeikommt, das leere Tor vor sich hat, nochmal querlegen will, Ball wird geklärt, Abfahrt.
Ja,
da viele Spiele, die man halt einfach unterlegen ist, dann sich auch selber Beine stellt, schon, ich glaube, 6 Elfmeter verursacht insgesamt. So viel hat keiner verursacht. Und offensiv sieht es halt nicht besser aus. Also da ist man eigentlich in jeder Statistik die relevant ist irgendwie letzter.
Ja, und dann kommt natürlich auch sowas hinzu wie Standardschwäche. Also nicht nur gegen Regensburg, sondern auch, wenn sie dann offensiv werden, ein Standardtor. Das ist dann auch irgendwo zu wenig. Vor allem, wenn man schon wenig Sachen hat, dann muss man die Sachen, die man auch effizient trainieren kann, im besten Fall nutzen. Ja, also Regensburg hatte jetzt den Erfolg gegen Darmstadt, kann vielleicht noch 1-2 Wochen so weitergehen. Ich glaube aber nicht, dass da noch das große Aufbäumen kommt, obwohl man ja sagen muss, dass die Mannschaft und auch die Fans immer noch sehr aktiv sind oder es zumindest versuchen. Das kann man nicht von jeder Mannschaft behaupten.
Ja, sie haben ja auch Grund. Also, ich meine, sie sind 3 Punkte weg vom Relegationsplatz. Klar, das Torverhältnis ist ein Minuspunkt, den sie dann noch mit sich tragen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, auch, also defensiv underperformt man offensiv eigentlich auch. Also man hat ja 9 Tore erzielt, 17 sind aber erwartet. Also auch da ist man 8 Tore hinterher. Es wird sich vielleicht ein bisschen angleichen. Dann wird man, wenn man hinten ein bisschen sicherer steht, vorne vielleicht auch sich weiterentwickeln. Vielleicht auch mal, ja gut, mit Ball werden sie nicht viel probieren, da sind sie Letzter, da werden sie, das wird auch so bleiben, denke ich. Insgesamt glaube ich, dass sie eine bessere Rückrunde spielen werden. Aber ich glaube auch nicht, dass es reicht. Ich glaube, ich sehe die anderen da einfach noch ein bisschen besser.
Ja, wollen wir über einen anderen reden?
Mhm. Platz 17 ist über unser Verein, Eintracht Braunschweig. Ich glaube, das war mit die anstrengendste Halbserie, die ich je gesehen habe.
Ja, man hat anderes erwartet. Wie du gerade meintest, die nackten Zahlen, 3 Siege, 4 Unentschieden, 10 Niederlagen, 16-36 Gegentore. Ryan Philipp, ich glaube, an 95% dieser Tore beteiligt. Man spielt das 3-5-2 mit wenig Erfolg momentan. Man hat sich auf jeden Fall anderes vorgestellt, vor allem was so die Sommertransferphase anging, hatte man eigentlich ein ganz gutes Gefühl, ich zumindest.
Ja, ich hatte auch ein bisschen Konstanz erwartet und dass man auch irgendwie ein bisschen mehr in der Liga mitspielt, auch mal zu Hause mal einen 2-0 sicher holt, auswärts vielleicht auch mal überraschen kann und dass man dann auf 10, 11, 12 vielleicht mal eintrudelt, im Idealfall, wird dies Jahr wieder nichts. Wir haben 1 Punkt weniger geholt als in der Hertel-Hinrunde, das ist echt Wahnsinn. Auswärts gibt es regelmäßig Reisen, also 2 Punkte haben wir geholt, 26 Gegentore, das ist deutlich zu schlecht. Und viele Spieler sind einfach auch in einem Formtief oder verletzt.
Ja. Kaum ein Transfer konnte sich nachhaltig etablieren in der Mannschaft. Zudem noch die Spieler, die schon seit letzter Saison da sind, die mit schwankender Form zu kämpfen haben. Den einzigen, den ich hier so ein bisschen noch rausheben würde von den neuen Spielern, ist nun mal ein Kevin Ehlers, der auch anfängliche Schwierigkeiten hatte. Ja, beim ersten Spiel gegen Schalke auch nicht gut aussah, dann rausrotiert es aber, kam dann Mitte der Hinrunde wieder. Und hat das dann eigentlich ganz gut gemacht, ist jetzt warum auch wieder rausrotiert worden, ich verstehe es nicht, aber sonst kannst du eigentlich bis auf Ryan Philipp jeden nennen, der nicht wirklich überzeugen konnte.
Gut, wenn man vielleicht noch, also rausnehmen muss, finde ich, ein Szabo, der mit recht wenig Erwartungen kam, jetzt auch wahrscheinlich auch ein bisschen überperformt hat, aber schon gut Akzente gesetzt hat, ein Marie, der jetzt immer mehr reinkommt, wichtig auf jeden Fall. Aber sonst, es ist wirklich ganz zähe Kost, was wir da Woche für Woche uns angucken.
Ja.
Defensiv sind wir schlecht, um das mal so zu sagen. Wir haben Torwartprobleme gehabt auf jeden Fall. Hm. Ich würde auch sagen, die haben wir eventuell immer noch, wobei Johansson das schon etwas besser macht. Es gibt ja das Hoffmann-Gerücht, oder gab es zumindest am 23.12. Ich hoffe nicht, dass er kommt. Erstmal, weil er offensichtlich denkt, dass das Gras woanders grüner ist und es dann letztendlich nicht der Fall war.
Die Kantinen und, vielleicht voller.
Ja, wahrscheinlich gibt es, ja, auf Schalke gibt es einfach Essen nach dem Training, nicht so wie bei uns. Mhm. Und ich möchte Hoffmann nicht mehr im Eintracht-Trikot sehen. Ob er uns qualitativ helfen kann, weiß ich nicht. Hat jetzt ein halbes Jahr auf der Bank gesessen und ich glaube, dass wir andere Problemzonen haben, die wichtiger sind.
Ja, nehme ich eine Reihe weiter vorne. Dazu muss man sagen, dass rein statistisch wir schon krass underperformen. Also 20 XG haben wir erwartbar, wir haben 16 geschossen, kleine Diskrepanz und die größte Diskrepanz ist natürlich Gegentorequote. 29 waren erwartbar, 36 bekommen, das ist eine Differenz von 7.
Aber da muss
wenn
ich
sich
mal,
das angleicht,
da
wäre schön.
Ich ja. Bisschen einhaken, diese XG-Offensiv, die wir hatten. Ne? Ich weiß noch am Anfang, da hatten wir glaube ich, also das kommt ein bisschen vom Anfang, von den ersten Spielen, da haben wir gar nichts getroffen, aber eigentlich die Chancen gehabt und jetzt gegen Ende haben wir uns regelmäßig so 0,6 XG rausgespielt. Ich glaube, das kommt vom Anfang.
Ja, würde ich auch sagen. Und was dann auch recht bezeichnend ist, wenn man schon nicht den sichersten Torwart hat oder zumindest hatte, ist es nicht empfehlenswert, wenn man die zweitmeisten Schüsse der Liga zulässt. Und das kann ich aus eigener Brille nur bestätigen, denn wir kriegen überhaupt keinen Zugriff. weder im Mittelfeld noch dann in der Innenverteidigung. Wir lassen die Spieler meistens ab 16er immer noch laufen, kommen auch überhaupt nicht in die Zweikämpfe. Bestes Beispiel war jetzt zuletzt ein Sven Köhler, der gegen Nürnberg, das war bezeichnend, verliert den Ball durch einen schwachen Pass und joggt zurück, was zumindest in den Braunschweiger Kreisen ein absolutes Unding ist, denn wir erwarten keinen Hurra-Fußball, wir wollen keinen schicken Pass haben, wir wollen, dass du den Arsch aufreißt und wenn du den Ball verlierst, dann holst du ihn genauso schnell wieder. Und da ist es dann auch irgendwo egal, ob es in der 8. Minute passiert oder in der 88. Weil, sowas führt immer zum Tor. Wo ich dann auch zu meinem nächsten Punkt komme, 15 Gegentore nach eigenem Ballverlust. Das zeigt dann auch einfach, wie schlecht wir nach hinten kommen und wie schwach wir es auch irgendwie nach vorne spielen. Damals gegen den KSC selber geschlagen durch zwei Fehler. Allgemein, oft kriegen wir die Bälle nicht weg oder spielen sie dann den Gegner in den Fuß. Dann kommen wir nicht in die Rückwärtsbewegung, weil alle nach vorne gelaufen sind. Ja, und dann stehst du da mit drei Mann und kassierst dir ein Tor.
Ja, also, wo setze ich da jetzt an? Also, ich finde, wir haben Tempodefizite in der Kette hinten, auch im zentralen Mittelfeld. Und ein großes Problem, was wir weiterhin haben, ist, dass wir nach Gegentoren regelmäßig einklappen. So passiert gegen Schalke und jetzt zuletzt noch recht präsent gegen Düsseldorf und Elversberg. Und das ist so das Ding, weshalb ich wirklich Angst habe dieses Jahr, weil wir am Anfang echt schlecht reingestartet sind, wie immer. Also das kennt man nicht anders. Mhm. Dann hatten wir uns ja gefangen mit dem Unentschieden in Darmstadt und danach kamen 7 Spiele und 11 Punkte. Und dann ging es wieder bergab und zwar richtig, richtig steil. Dann hast du wieder so Spiele drin wie gegen Düsseldorf, wo du dich komplett ergibst. Gegen Elversberg nach dem 0-1 kriegst du eine halbe Stunde gar nichts mehr auf die Kette. Und für mich gibt es einfach in jedem Bereich Mängel. Also defensiv haben wir sie gerade beleuchtet. Offensiv mit Ball hat man sich vor allem von Köhler viel erwartet. Hat er für mich nicht erfüllt, die Erwartung. Wirkt sehr behäbig, verschleppt das Spiel sehr oft. Wir haben kaum Ideen mit Ball. Das wirkt ja alles irgendwie ideenlos. Keine Kreativität, auch irgendwie kein Mut. Ist technische Mängel. Ganz, ganz schlimm und eine Abhängigkeit von Philipp, die auch mittlerweile jeder Gegner geschnallt hat, dass wenn du Philipp kalt stellst, gegen uns kein Gegentor fängst.
Ja, dazu kommt natürlich dann ein gewisses Verletzungspech. Ein Chabot, der eigentlich ganz gut drauf war, lange verletzt, ein Utschik, Rebiger, von dem man sich wahrscheinlich mehr erwartet hat, krank mit irgendwelchen Verletzungen, die mein Opa hat und beispielsweise Niklas Tauer, ich weiß gar nicht, ob ein Rittmüller überhaupt schon ein Spiel gemacht hat diese Saison.
Wenig.
Die alle so letzte Saison zumindest halbwegs wichtig waren. Dann natürlich aber auch Mentalitätsspieler, die man extra deswegen geholt hat, Führungsspieler, die einfach überhaupt nicht an ihr Leistungsmaximum rankommen. Du hast gerade angesprochen Köhler, dann natürlich Bijacic, aber auch ein Sebastian Polter, den man wahrscheinlich auch geholt hat, damit man sich an jemanden hat, um sich daran aufzuziehen. Oder hochzuziehen. Gar nichts. Also ganz, ganz schwache Hinrunde von ihm. Es ist einfach in jedem Mannschaftsteil zu wenig. Und dann hat man vielleicht mal Spieler, die interessant sein könnten. Max Marie beispielsweise. Vielleicht auch irgendwo in Abstrichen einen Linus Kweißer. Und die werden dann aber trotzdem nicht eingesetzt, weil dann halt die alte Garde immer noch irgendwie ein größeres Standing genießt und vielleicht dann auch gewisse Angst beim Trainer besteht, diese mal reinzubringen. Trainer kann man bestimmt bei manchen Spielen mit in die Verantwortung ziehen, aber für mich ist es bis jetzt noch nicht genug, um ihn zu entlassen, weil das, was wir machen, da kann jeder Trainer stehen, das ist einfach mannschaftstechnisch zu schwach.
Ja, also ich finde es qualitativ, also wir gehen davon aus, dass Scheining bleibt. Ich hoffe es zumindest, weil sonst dreht sich das ganze Karussell wieder von vorne. Als Fehler war mannschaftstechnisch quasi auf jeder Position Qualität. Und dann haben wir aber auch immer so ganz tolle Ideen, dann mal ein taktisches Foul und uns Gelb-Rot abzuholen oder über den Ball zu latschen oder einen Fehlpass zu spielen oder einen 16er umzukloppen. Da findet man genug Aktionen auf jeden Fall.
Ja.
Ich bin einfach müde. Also wirklich, die zweite Liga an sich super interessant dieses Jahr. Von der Qualität muss ich sagen, überzeugt es mich nicht. Auch oben nicht. Aber ist ja eng und super spannend. Aber es ist einfach ermüdend, sich jede Woche Eintracht anzugucken, wenn du weißt, du freust dich ja schon über eine Halbflanke, die irgendwie der Torwart abfängt. Das ist ja schon eine gute Aktion. Ja. Oder irgendwie, es ist null Fortschritt da. Wir stehen genau am gleichen Punkt wie vor 2 Jahren, als wir noch Aufsteiger waren.
Ja. Was muss ich jetzt im Wintertransferfenster ändern? Meiner Meinung nach müssen 1 bis 2 defensive Transfers getätigt werden. Heißt Innenverteidigung, weil man ist einfach erstmal zu schmal und auch in der Spitze nicht gut genug aufgestellt. Dann bräuchte man eigentlich noch jemanden für die 6, der sowohl abräumen als auch Fußball spielen kann und in der Offensive auch, um einfach dieses Laster von Philipp ein bisschen runterzunehmen, dass vielleicht die Augen auf den anderen Stürmer gehen und Philipp dann auch mehr kreieren kann. So wie ich meinen Verein jetzt einschätze oder unseren Verein jetzt einschätze, kriegen wir am 29. Januar einen Rechtsverteidiger.
Und Hoffmann.
Und Hoffmann.
Das könnte ich mir auch vorstellen. Ich weiß auch nicht. Nee, ich habe einfach Angst dieses Jahr. Mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn es dieses Jahr runtergeht. Und es wäre auch eigentlich verdient, wenn man sich mal anguckt, wie wir arbeiten. Also wir sind jetzt im 3. Jahr. Und gefühlt spielen wir noch schlechter als, oder wir spielen statistisch die schlechteste Hinrunde aus diesen 3 Saisons und die anderen beiden waren gar nicht mal so gut.
Ja, wir haben einfach Glück, dass mittlerweile noch eine Mannschaft, aber insgesamt 3 Mannschaften genauso kacke performen. Sonst wären wir ja schon lange abgeschrieben.
Eigentlich müssten wir letzter sein mit 13 Punkten,
ja,
aber sind wir nicht. Eine Mannschaft, die 1 Punkt mehr gesammelt hat, ist Ulm. Die haben 14 Punkte geholt, aber nur 2 Siege. Mhm. Zu Hause einen, auswärts einen. Es klingt jetzt sehr miserabel, aber sie haben nur 20 Gegentore kassiert. Also es ist extrem schwer, gegen sie Tore zu erzielen. Und sie haben nur einmal mit 2 Toren Unterschied verloren. Das war in Köln, als sie nach 20 Minuten zu 10 waren. Also es ist extrem schwer, gegen sie Spiele zu gewinnen.
Mhm. Und da ist auch so das Merkmal von Ulm, ist gar nicht so die Offensive, obwohl man da echt viele interessante Spieler gekauft hat. Es ist ja die Defensive, was wir wahrscheinlich vor der Saison nicht erwartet haben. Vor allem einen Philipp Strumpf, Braunschweiger Vergangenheit, dem ich das Zweitligapotenzial nie abgesprochen habe, viele andere aber schon, zeigt hier, dass das noch kann. Aber auch allgemein, Ulm steht sehr diszipliniert, defensiv, offensiv. Sind es eher Einzelmomente? Also man hat einen Maurice Kartenmacher, der viel kreiert, zuletzt auch einen Aaron Keller, der über die Schiene kommt, dann natürlich einen Telalovic, der immer mal richtig steht. Aber an sich konzentriert sich Ulm weniger auf das Passspiel oder schnelle Umschalten, sondern auf Konter. Und das sieht man auch, man hat viele Ballschlepper in den Reihen, also man sagt ja immer diese Progressive Carries, da ist Ulm Mittelmaß. Aber man erkennt schon, wenn man Ulm guckt, dass da auch viel durch Einzelmomente kreiert wird einfach.
Ja, also irgendwie hat man auch jedes Spiel mit der Aktion von Krattenmacher, wie er einfach sich den Ball nimmt und irgendwie einen Abschluss sucht. Ulm offensiv performen sie ein bisschen schlechter als erwartet. 2,1 Tore fehlen ihnen da. Sind die drittschlechteste Offensive. Also mit uns geteilt halt, glaube ich. Offensiv ist es halt recht dünn. Da muss halt ein bisschen Spielglück auch mal und eine Einzelaktion helfen. Defensiv muss man sagen, stehen sie ja gut mit 20 Gegentoren. Das ist der zweitbeste Wert. Allerdings sind sie da auch am Überperformen. Also 9 Tore mehr prognostiziert. Das könnte noch ein bisschen bitter werden, wenn sich das ein bisschen angleichen sollte.
Ja.
Weil Ulms Spiele eigentlich immer, also sie spielen auch de facto immer unentschieden. Aus den letzten 8 Spielen sind 7 davon unentschieden ausgegangen. Das heißt, ich glaube, dass es dann eher kippen könnte in, man verliert 1-0, anstatt 1-0 zu gewinnen.
Ja.
Da müssten sie zusehen, dass sie da hinten noch stabiler werden, was ja eigentlich schon gut ist, aber vorne vor allem zulegen.
Ja, weil so wie es kippen kann, kippt es meistens auch nicht für Ulmer Seite. Zuletzt jetzt ja das Spiel gegen Münster, wo man statistisch einfach mehr XG hatte als Münster und wahrscheinlich auch den Sieg dann eher verdient hätte. Wo man dann aber nicht gewinnt und das sind dann auch wieder 2 Punkte, die dir im Abstiegskampf nun mal fehlen.
Du hast ja auch das, gegen das fing ja schon mit dem ersten Spieltag an, gegen Kaiserslautern, wo sie 1-0 führen, 2-1 verlieren, gegen Karlsruhe kriegst du in der 90. Ecke reingedrückt, gegen Nürnberg, dieses Elfer-Ding da, wo du auch in der 90. verlierst.
Stimmt.
Habe ich jetzt noch was vergessen? Also da gab es...
Bestimmt.
Gegen den HSV gibst du eigentlich eine unnötige eine Führung außer Hand. Da kann man also 3-4 Spiele auf jeden Fall aufziehen. Mhm. Und dafür haben sie ein bisschen zu wenig Punkte geholt. Was natürlich zugutehalten kannst, ist dass sie interessante Spieler haben, einen Keller, Krattenmacher, auch einen Max Brandt im Zentrum. Und B, Wörle finde ich eigentlich, glaube ich, wirkt auf mich wie ein fähiger Coach. Hat auf jeden Fall Ruhe, kann in Ruhe sein Ding machen. Und man ist halt voll im Rennen. Und das ist erstmal das Wichtigste.
Ja. Und zudem hat man jetzt noch eine Winterpause, in der man sich verstärken kann. Wir haben gerade schon so die beiden Zonen angesprochen. Ich würde mir gerne noch einen Innenverteidiger wünschen an Ulmer Stelle. Einfach vielleicht auch nur für die Breite, weil man ist da schon arg limitiert, vor allem was so die Namen angeht. Vielleicht jemand auch mit Zweitliga-Format, der ohne große Besorgnis reingeworfen werden kann. Und vor allem, wenn Tilalovic rausfällt, dann ist man dann da doch recht limitiert. Also man hat einen Hiegel, aber der ist auch noch nicht in der Liga angekommen. Und dann wird es auch eigentlich schon eng, da muss man umstellen oder irgendwie eine Doppelspitze oder Einzelspitze oder was weiß ich. Das wären so die Positionen, wo ich Verbesserungsbedarf sehen würde. Ich glaube aber, dass Ulm bis zum Ende drinne bleibt in der Verlosung.
Ja, also ich habe mir gerade überlegt, wir könnten am Ende der Folge nochmal eine kurze Prognose für unten machen, wie wir es glauben, wie es ausgeht. Dass wir da so ein bisschen Verbindlichkeit auch reinkriegen. Ich würde sagen, der größte
Konkurrent. Damit man sich in die Nässe hinsetzen kann,
sagst du einfach. Ja, natürlich, das ist doch, dafür sind wir doch da. Ja.
Im Sommer wieder gucken und sagen, ach ja, okay, das war ja witzig.
Also drei Teams haben wir jetzt besprochen von den unteren sechs. Der größte Konkurrent von Ulm, würde ich sagen, ist Münster. Und ich finde, die ähneln sich auch irgendwie sehr. So vom, so vom Vibe, den die mir geben. Also sehr defensiv. Vorne irgendwie auch so ein bisschen Einzelaktion, ein bisschen Mees, Makridis. Und dann wird das schon irgendwie. Haben jetzt in 17 Spielen 3 Siege geholt, 7 Unentschieden, das ergibt 14 Punkte. Torverhältnis auch recht ähnlich zu Ullmann, 2 Tore mehr geschossen, dafür auch 3 mehr kassiert, 18-23. Meistens in einer Viererkette, meistens im 4-2-3-1 mit Frenkert und Kulis in der IV, Kürkeskopf, Terhorst. Davor eigentlich immer Hendricks auf jeden Fall als Anker.
Ja.
Und vorne ist es dann irgendwas aus Makridis, Mees, Nemeth, Grodowski kommt jetzt wieder. Da haben sie dann auch fähige Leute auf jeden Fall. Und es ist halt, wie gesagt, ähnlich wie Ulm, gute Defensive, Offensive, kann, muss aber nicht.
Ja, man hat ja einen Frithjonsson verpflichtet, man hat einen Badmats, hat er, glaube ich, Kreuzbandriss, schwer verletzt.
Ja.
Zumindest. Ich hätte mich sehr auf das Duo Grodowski-Badmats in der zweiten Liga gefreut, aber darauf muss man, denke ich mal, warten. Ich weiß nicht, ob er in der Rückrunde wiederkommt. Das ist, denke ich mal, noch alles offen. Was natürlich Münsters Stärke ist, ist einmal die Defensive. Also sie verteidigen einfach viel und leidenschaftlich weg. Und offensiv eine Standardstärke. 8 Tore schon aus Standards gemacht. Das sind fast 50%.
Das war so erwartbar.
Ich weiß nicht, ob Einwürfe auch in Standards reinzählen. Weil ich glaube, da haben sie auch schon 2 gemacht.
Es könnte sein, dass das mit reinzählt.
Ja.
Ich glaube, es zählt mit rein.
Das ist nun mal auch eine Stärke, wenn man, also man hat einmal einen Petov und ich glaube auch Marc Lorenz kann die Dinger auch recht weit werfen. Das ist halt Münster, ne? Sie versuchen halt durch Lufthoheit zu gewinnen. Und das tun sie auch und dadurch kommen sie halt auch irgendwie ja zu ihren Toren.
Und die vom kleinsten Spiel auf den Platz gemacht werden per Kopf.
Ja, stimmt. So ungefähr. Ja, gut. Aber dennoch kann man sagen, dass Münster eine ganz solide Saison spielt. Also sie sind 15. Ist wahrscheinlich für alle bis jetzt zufriedenstellend, wo ich noch so Verbesserungspotenzial sehe. Man ist halt sehr auf die Defensive fokussiert und schaltet dann recht schnell um. Das aber meistens sehr unterbesetzt. Also ich denke da ans Darmstadt-Spiel, wo Fukudowski ein ums andere Mal durchgestoßen ist, aber komplett alleine war. Oder ich glaube auch, das war jetzt zuletzt gegen Ulm, wo er einfach mal eine Flanke auf Verdacht in den Strafraum bringt. Und da war überhaupt keiner.
Ja.
Da fehlt es halt so ein bisschen. Also dieses Umschalten, sich auch aus der Defensive mal lösen, nach vorne kommen. Das ist echt noch so ein Punkt, wo man sagt, da müsste Münster vielleicht auch mit dem Transfer ansetzen.
Ja, was auch ein Thema offensiv ist, Abschlussposition, von wo man auch die Schüsse nimmt. Da kommen sie zu selten in gute Positionen. Defensiv muss man allerdings sagen, underperformen sie sogar mit 23 Gegentoren. Mhm. Also sie haben 2 mehr kassiert als erwartet. Und das ist auch der Punkt. Also das einmal, und sie haben so wenig idiotische Aktionen drin, also wenig Blackouts. Sie haben keinen Elfer verursacht oder 2 Elfer verursacht bis jetzt, keinen Platzverweis. Ich kann mich eigentlich an kein Spiel oder keine Szene erinnern, wo einer kompletten Fehlpass im Aufbau spielt, der dann zum Tor wird oder einen Ballverlust. Da fehlt mir gerade wenig ein.
Ja, mir jetzt auch nicht.
Ja, und das ist meistens ein gutes Zeichen. Man hat mit Schenk einen sehr fähigen Torwart, einen sehr spannenden Torwart auch für die Zukunft, der ausgeliehen ist von Bayern. Zwischen den Pfosten 5-0. Und das ist so das Thema. Also ich finde, gefühlt Ulm irgendwie ein bisschen besser. Statistisch ist es aber Münster. Und jetzt ist jetzt die Frage, was setzt sich da jetzt durch, Gefühl oder Statistik?
Wir sind ja nicht beim Basketball, deswegen würde ich sagen, ein Gefühl. Und irgendwie zeigt es ja Münster auch wenn sie nur ein paar Punkte mehr oder ein Punkt, 2 Punkte mehr haben als Ulm. Finde ich Münster in dem Auftreten allgemein abgezockter. Also sie sind sehr klar, sie wissen genau, was sie können. Und bei Ulm habe ich manchmal so das Gefühl, dass da noch so ein bisschen viel überlegt wird. Vor allem dann, wenn es so in die Offensive geht. Das ist aber, wie du meintest, auch nur ein reines Gefühl. Aber ich finde, Münster ist ein recht untypischer Aufsteiger, weil sie zwar Aufsteiger-Fußball spielen, den aber doch recht abgezockt rüberbringen.
Ja, als wären sie schon ein paar Jährchen dabei. Ich habe es ja bei Ulm gesagt, nur gegen Köln mit 2 Toren Unterschied verloren. Das hat Münster geschafft gegen den HSV und Fürth. Ansonsten, oder ist es passiert, ansonsten hat es kein anderes Team geschafft, Münster mit 2 Toren Abstand zu besiegen. Und ja, Fürth war eine Mannschaft davon am ersten Spieltag. Ich würde sagen, da können wir auch gleich rübergehen, oder hast du noch was zu Münster?
Nee. Und Fürth ist underwhelming, super underwhelming diese Saison. Die nackten Zahlen sind 5 Siege, 5 Unentschieden, 7 Niederlagen, 24-33 Tore. Man hat die Saison mit Alexander Zorninger begonnen und hat sie dann fortgeführt mit Jan Sievert, der sie auch kurzzeitig stabilisieren konnte, aber jetzt auch so langsam wieder in alte Muster zurückfällt. Also jetzt zuletzt gab es das 5-0 gegen den HSV. Und da, also bei Fürth, ja, da fehlt es einfach irgendwie an allen Ecken und Enden. Wir haben am Anfang der Saison ja schon angesprochen, dass der Kader einfach ultra klein ist. So, das ist ja immer noch, und das merkt man auch, vor allem wenn 1-2 Spieler mal rausfallen, dann ist kaum noch jemand da, der auch nur für die Breite aufgestellt werden kann. Und ähnlich wie bei Braunschweig kommen viele Spieler, vor allem in der Defensive, nicht an ihr Leistungsmaximum ran. Maxi Dietz, Njung und Michalski, der am Anfang der Saison noch wichtig war, mittlerweile irgendwie rausrotiert wurde, kommen gar nicht so richtig an die vorherige Saison ran. Und das ist halt ein Sorgenkind.
Ja, ich weiß nicht, also bei Fürth habe ich Probleme, die einzuordnen. Ich weiß nicht, für was Fürth steht, für was sie jetzt Mannschaft stehen. Wollen sie jetzt defensiven Ball spielen? Also sie haben 47,2% Ballbesitz. Das steht für eher tiefer stehen. Das ist aber genau so diese Range, wo du mal hast du den Ball, mal hast du ihn nicht. Was ist genau die Idee dahinter? Habe ich jetzt noch nicht so erkannt. Ist ja meistens das 3-4-2-1, was sie spielen. Mit Fürth tue ich mich richtig schwer, muss ich sagen. Also der Trainerwechsel war meiner Meinung nach richtig. Man hat natürlich auch, und das finde ich sehr konsequent, auch Azuzi dann beurlaubt, dass man da jetzt sich komplett neu ausrichtet mit Stefan Fürstner. Das finde ich sehr wichtig, dass man da jetzt mal frischen Wind reinbekommt, und jetzt hat man die Transferphase, wo man vielleicht ein bisschen umbauen kann, ausbauen kann den Kader. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hat auch ähnlich wie Eintracht immer diese Spiele, wo gar nichts läuft. Also im Frankenderby 4-0 Klatsche gegen Darmstadt verloren. Auch bei uns, da müssen wir eigentlich auch 3-4-0 gewinnen, wenn man ehrlich ist. Und gegen den HSV jetzt. Ich weiß nicht. Also Fürth gibt mir irgendwie gar nichts.
Um dein Kopfgefickel noch so ein bisschen weiter voranzutreiben, du meinst ja, dass sie eher defensiver stehen. Statistisch gesehen können sie das wahrscheinlich, wäre aber nicht empfehlenswert, denn Fürth nicht nur die wenigsten Zweikämpfe der Liga, sondern hat auch die schlechteste Zweikampfquote mit 45%. Und sie stehen auch statistisch genau da, wo sie momentan stehen. Und das ist einfach beängstigend und einfach viel zu wenig für Fürther Verhältnisse.
Kann man weitermachen, 33,8 Expected Goals Against, 33 Gegentore kassiert. Das ist eine Differenz von 0,8, also das passt schon circa.
Ja.
Und auch bei gelben Karten sind sie 15. Also das ist ein bisschen körperlos alles. Es tut nicht weh, gegen Fürth zu spielen. Ich glaube, wenn du so siehst, wir spielen jetzt gegen Münster oder Ulm, da hat eigentlich keiner Bock drauf, aber ich glaube, gegen Fürth denkt man sich, ja okay, das passt schon.
Denke ich auch. Und zudem kommen die Fürther irgendwie ähnlich, wie auch bei Braunschweig, schlecht hinterm Ball. Also wenn ich da an Darmstadt denke, wie oft Fürth ausgekontert wurde, wo sie dann in der Restverteidigung überhaupt noch waren, kaum defensiv Aktionen, man kommt schwer in den Zweikampf, beispielsweise, gut, das Tor von Karabec jetzt am Wochenende war sehr gut, aber da kommt Gideon Jung überhaupt nicht in den Zweikampf, könnte vorher schon eingreifen, tut er nicht. Und das zieht sich halt so die Saison durch, dass man ja fast schon zu abwarten spielt.
Ich habe keine Ahnung. Also mit Fürth tue ich mich so schwer, wirklich. Sie haben eigentlich Qualität, ne? Das muss man ja sagen. Sie haben mit Green einen guten Lenker, mit Rogota auf jeden Fall einen für die besonderen Momente. Ich finde auch, ein Football, der schon 7 Tore hat, immer wieder mit guten Aktionen. Dann taucht er halt wieder völlig ab teilweise. Und dazu hast du dann auch mit Massimo auch zum Beispiel gute junge Spieler dabei. Asta eigentlich einen guten Mann für die Schiene, also die Qualität ist da. Und das bringt mich dann letztendlich auch zu der Schlussfolgerung, dass es für Fürth eine enttäuschende Saison wird. Hm. Und auf 14 werden sie bleiben. Also ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich glaube, dass sie haben ja 6 Punkte vor dem 16. Platz. Das ist schon ein kleiner Puffer. Ich glaube, dass sie hier und da dann auch irgendwie Punkte mitnehmen werden. Und 14. ist nicht schön, ist nicht das, was man sich vorstellt. Aber das ist es dann, glaube ich, aber auch.
Denke ich auch. Im Winter vielleicht noch, also auf jeden Fall noch einen Defensivspieler holen. Einer für die linke Schiene. Ich bin mit Giesemann und Cananolo noch nicht ganz zufrieden. Und offensiv einfach für die Breite, weil hinter Futkoi kommt dann Schrebeni. Schrebeni auch eher wieder ein anderer Stürmertyp. Ändert sich das ganze Spiel, wird sehr statisch dann. Ja, also eigentlich müsste man bei Fürth ein Sommertransferfenster jetzt nochmal eröffnen, weil da sollte im besten Fall viel Rotation reinkommen.
Ja, und am besten ein paar Spieler mehr holen als abgeben.
Ja.
Weil sonst wird's wieder dünn. Muss wieder neuner Feld spielen.
Spielst du? Was ist das? Ü32 spielt, glaube ich, schon, ne? Oder Ü40 erst?
Ü40. Altherren spielt noch, also je nachdem, ob du die Mannschaft vollkriegst, aber Altherren spielt noch Ganzfeld. Großfeld.
Sonst machen sie die Ü40. Ich meine, mit Rigota und Green haben sie da auch welche, die da spielen könnten.
Oh ja, Green in der Ü40.
Ja.
Das ist wie eine Halle. Das ist
ja top, ey.
Der ist wie eine Halle. Das ist eine Waffe, sage ich.
Ja, glaube ich auch. Kann man von dem anderen Verein irgendeine Waffe haben? In der Halle zumindest.
Von Schalke?
Mhm.
Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Für die Halle weiß ich jetzt nicht, ob mir direkt einer einfällt. Der so Hallenspieler schreit, Silla vielleicht.
Ja, Silla ist so ein Tap-In, ne?
Ja, genau, der steht
da. Der kann so einen reinstochen. Das ist eigentlich ganz gut für die Halle.
Ja, wir müssen über Schalke reden auf jeden Fall. Und
ja.
Darüber könntest du eine Netflix-Doku mit 8 Staffeln drehen, glaube ich, über diese Hinrunde.
Also wir gehen mal über jede Hinrunde kannst du das, glaube ich.
Aber wir gehen mal durch, ne? Wir fangen an mit einem 5-1 gegen Eintracht. Alle denken, wir werden deutscher Meister. Dann geht es bergab, noch nicht komplett, aber es geht bergab. Dann gibt Manga ein Interview, dass Felipe Sanchez doch spielen müsste und Gantenbein. Dann spielen sie gegen Karlsruhe, es funktioniert auch nicht. Dann fliegt Gerards gegen Darmstadt. Ja. Wenn man das 3-0 aus der Hand gibt, dann kommt Fimpel, macht das ganz gut, holt einen Sieg gegen Münster und glaubt einen Punkt zu Hause gegen Hertha. Und dann kam Harry Potter. Dann kam das Torwart-Casting, das komplettes Chaos um den Verein, im Verein. Wahnsinn. Und jetzt so langsam fängt man sich.
Und so langsam fängt man sich. Man ist 13. Man steht bei 32-33 Toren aus 5 Siegen, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Du hast es gerade schon angesprochen. Keratz musste in der Hinrunde gehen. Dafür kam Case von Wonderen. Ich bin immer noch der Meinung, dass man Karel Geratz sehr überhastet entlassen hat. Was wahrscheinlich dann auch einfach dem Machtkampf zu Schulde fiel, den Ben Manga so ein bisschen führt.
Ich glaube auch, dass es nicht sportlich war, sondern beziehungstechnisch einfach nicht tragbar war oder nicht mehr ging.
Ja, glaube ich auch. Unter Case van Wonderen muss man aber sagen, lief es anfangs auch noch nicht. Der sollte die Defensive erstmal stabilisieren.
Also das war die bitterste Phase für alle Schalke. Das war mit Sicherheit.
Das war ganz übel. So langsam fängt man sich, hat jetzt auch sich ganz gut präsentiert. Man spielt mittlerweile das 4-2-3-1. Und defensiv sowie offensiv mittlerweile und auch mit dem Ball sieht das schon ganz passabel aus. Was man sagen kann, man hat arschviel eingekauft und eigentlich spielt keiner.
Ja, das Problem ist ja, wenn du einkaufst für einen Trainer und für den anderen Trainer aufstellen musst, oder der andere Trainer aufstellen muss, man hat da zum Beispiel einen Donkor geholt. Und in Donkor kannst du leider nur in der Fünferkette spielen. Also in der Viererkette ist das ein Unsicherheitsfaktor, muss man sozusagen. Und davon gibt es einige Spieler auf jeden Fall. Der Kader ist jetzt, man muss sich halt klar werden, was will ich machen? Will ich jetzt eine Viererkette spielen? Will ich jetzt mit Van Wonderen wirklich planen? Da, wofür er gerade Argumente auch liefert. Da muss ich jetzt auch versuchen, den Kader daraufhin anzupassen. Aber du darfst jetzt dann nicht wieder in Panik verfallen bei der nächsten Krise. Und dann geht das wieder von vorne los.
Ja, zum Glück ist es Schalke und genau deswegen wird das genau so passieren. Zu meiner Frage komme ich gleich, du hast es schon angesprochen. Man hat auch einfach viele Spieler gekauft, die in diese Kaderstruktur Schalke an sich passen. Also viele junge, talentierte Spieler, die aber gar keine Rolle spielen, weil sie sich alle noch akklimatisieren müssen. Also Felipe Sanchez angesprochen, man hat einen Wasinski, junger Innenverteidiger, spielt überhaupt keine Rolle. Ibrahim Assissé ist, glaube ich, ausgeliehen worden noch. Spielt auch keine Rolle. Ein Gantenbein rausrotiert, weil man keine Fünferkette mehr spielt. Amachi, glaube ich, verletzt.
Amash?
Genauso wie
Bayindir.
Amash,
glaube ich.
Dann der kleine Bruder von Heulund. Also, man merkt schon, man hat viel gekauft, aber ja, also man kann die Klimakrise mit Schalke vorantreiben, so viel wie da sich akklimatisiert werden muss.
Ich muss natürlich auch für Sanchez zum Beispiel jetzt mal sagen, der Sprung ist auch wirklich bitter von Argentinien aus der,
unruhigsten Verein Deutschlands.
Superliga in die zweite Bundesliga nach Deutschland. Das ist ein harter Cut auf jeden Fall. defensiv muss man sagen, hat man schon Probleme. Auf jeden Fall, man ist eine der schlechtesten Defensiven statistisch.
Diplomatisch ausgedrückt.
Ist da aber auch am Underperformen, ne? Man hat 26,9 XG against. Das heißt, 7 Tore mehr kassiert. Das, ja. 26,9 stehst du so im Mittelfeld auf Platz 8, das ist dann in Ordnung. Das ist das Thema. Du musst die Defensive nur halbwegs auf die Reihe kriegen, weil vorne sind sie stark. Vorne machen sie das richtig gut.
Ja, und wenn man sich so das anguckt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass dass uns bei Münster jetzt nicht so viele Schnitzer einfallen. Bei Schalke fallen mir ganz viele ein. Und das ist auch so ein Ding, weil man hat halt auch so ein paar Dinger drin, wo man sich denkt, boah, da hat man sich jetzt wieder ein Tor gefangen, ey, durch so ein Ding, durch so ein Ei. Aber das ist auch irgendwie, passt das zum Mythos Schalke? Das wäre auch, glaube ich, so die Position, bei der ich Verbesserungsbedarf sehen würde, weil ich bin weder großer Fan von Kaminski, noch, ich glaube, Scheinberg wäre auf der 6 immer noch besser. Daher möchte ich einfach, dass man die Defensive hinten zukriegt. Kalasch auch irgendwie nicht mehr das, was er mal war. Viele Schalker. Aber wie du meintest, Offensive ist gut. Da fehlt es mir dennoch etwas so ein bisschen, obwohl der Kader so groß ist, an der Breite, weil wenn Musa Sillamaa mal ausfällt, dann hat man keinen mehr. Man könnte natürlich einen Karaman nach vorne ziehen, aber ich finde, Karaman muss um Silla herumarbeiten oder um einen Fixpunkt herumarbeiten können, damit man den besten Karaman hat, weil sonst
kannst der Bachmann nur vorne in der Luft. Kannst der Bachmann wieder probieren vorne. Ja, gebe ich dir recht. Würde ich auch so sehen. Sind leicht am Überperformen, was die Torausbeute angeht, aber immer noch gut dabei. Mhm. Sie haben sehr viel Ballbesitz. Das hatte ich gar nicht so krass auf dem Schirm. 54%. Ja. Ist natürlich auch ein bisschen, das musst du ein bisschen zweigeteilt sehen. Geratz und Van Wonderen. Unter Van Wonderen war es ja gerade am Anfang etwas weniger auf jeden Fall.
Mhm.
Ich weiß nicht, wie sehr diese Statistik dann noch verfälscht ist, was auf jeden Fall eine Stärke ist. Und da ist egal, welcher Trainer an der Seitenlinie steht, sind die Standards. Da haben sie 10 Tore nach Standards erzielt, dazu noch ein Freistoßtor, also und noch ein Elfmeter, also 12 nach ruhendem Ball. Ich weiß nicht, warum Fortmob das so aufgliedert, aber mir gefällt es eigentlich, dass man Freistoßtore nochmal extra nimmt, weil direkt ein Freistoßtore ist nochmal was anderes.
Ja, was ich gerade nochmal ansprechen wollte, ist auch jemand, der viel kreiert, weil wir haben ja Karaman, der so die offensichtliche Wahl ist für das Kreativspiel, zumindest offensiv auf Schalker Seite. Aber auch wenn es um Standards geht, Paul Seguin spielt under Raider eine sehr ordentliche Saison. Ist in den Top 3% für schusserzeugende Aktion, heißt leitet viele Angriffe mit ein und in den Top 15% für raumgewinnende Pässe, heißt da geht auch viel progressiv nach vorne weg. Negativpunkt: wenn man auf H-Doppel-6 spielt und einen Sechser hat, der sehr offensiv denkt, aber super wenig Zweikämpfe führt, ist das meistens nicht so gut. Und das tut Paul Seguin nun mal. Ich hatte überlegt, ob man ihn irgendwie auf die 10 kriegt, aber dann muss man Karaman irgendwie auch umschieben.
Ich muss aber...
Das ist schwer.
Ja, aber ich finde, man hätte auf dem Papier mit Schallenberg den perfekten Gegenpart für die 6. Aber Schallenberg, der ist
Innenverteidiger.
Ja, der wird ja als IV gespielt, hat er ja bei Paderborn aber auf jeden Fall auf A6 gespielt und hat halt bei Schalke, das ist Schalke-Syndrom, was ja manchmal von dem manchmal die Rede ist. Also du ziehst das Schalke-Trikot an und verlernst das Fußballspielen. Gibt's auch als Braunschweig-Version übrigens.
Nee, in Braunschweig konnte man vorher schon nicht Fußball spielen, aber man hat trotzdem einen Profivertrag bekommen.
trotzdem noch schlechter. Ja, aber wenn Schallenberg sich finden sollte und ein Selbstverständnis entwickelt, finde ich ihn mit Seguin eine gute 6. Wenn er vorausgesetzt, er kann seine Paderborn...
Als einzelnen Sechser nicht passend.
Nö. Er könnte, wenn er seine Paderborn-Form wiederbekommt, mit Seguin eine sehr gute 6 abgeben. Das will ich sagen.
Ich finde Seguin zu offensiv für das, was er... Oder für das, was er Scheinberg gibt, weil Scheinberg ist für mich kein einzelner Sechser. Also... Scheinberg bräuchte beispielsweise einen Krüger neben sich und davor einen Seguin, um richtig gut zu sein. Aber er hat halt auch einfach nicht die Reichweite und nicht das Tempo, um den kompletten Sechserraum alleine abzudecken. Weil Seguin hilft hier nicht.
Ja, dann wird es aber irgendwann eng mit Positionen, die du vergeben kannst.
Genau.
Also dann müsstest du irgendwo anders einen opfern und ohne linkes Mittelfeld spielen oder so.
Ja.
Das macht ja wenig Sinn. Gut, aber insgesamt würde ich sagen, man hatte auch zwischenzeitlich eine Phase, wo man einfach die Scheiße am Fuß hatte, wo auch gar nichts lief.
Ja.
Wo auch wirklich, da lief auch alles gegen ein und dementsprechend verunsichert war man. Mittlerweile finde ich aber auch, dass die Qualität ein bisschen durchkommt. Von daher kann man eine bessere Rückrunde spielen auf jeden Fall als in der Hinrunde.
Glaube ich auch. Zu meiner Frage, die ich vorhin dir verheimlicht habe, denkst du, Kees van Wonderen schafft es bis zum letzten Spieltag?
Ich glaube ja.
Ich glaube es auch. Obwohl wir ihn ja vorher schon abgeschrieben haben, muss man sagen, dass er uns gerade Lügen straft. Aber es ist auch nur mal Schalke, deswegen bin ich ganz gespannt, wer demnächst wieder einen Kakaobecher irgendwo dran wirft und dann aus dem Kader gestrichen wird. Oder.
Ja. Also diese letzten drei Spiele waren halt wirklich gut. Gegen Paderborn, Düsseldorf und Elversberg.
Schon wieder zu ruhig auf Schalke.
Ja, ich glaube, das wird mal wieder Zeit für ein Interview oder so.
Ja.
Da kannst du eigentlich auch von ausgehen, dass da wieder was passiert, wenn mal zwei Spiele nicht gewonnen werden.
Mhm.
Ich glaube, dass da auch dann Van Wonderen Kredit in Anführungszeichen hat ein bisschen, dass er so zwei Spiele mal nicht gewinnen darf und dann gewinnt er aber wieder zwei.
Und dann du kannst dich jetzt Ben Manga auch nicht
ja, er hat halt
neu auf den Posten setzen und dir dann direkt zwei Trainer vom Hof jagen.
Das stimmt, das ist auch ein Thema, dass er aufgrund des Machtgefüges eigentlich gar nicht entlassen werden kann.
Ja, das stimmt auch.
Also solange Schalke nicht auf den direkten Abstiegsplatz rutscht, bleibt er.
Ja, solange er auf Ben Wanger hört.
Kann man ja sagen. Ja, oder so.
Denkst du, es geht noch weit nach oben?
Es geht etwas nach oben.
Denkst du, es geht, wie die WAZ es titelt, um den Aufstieg? Wird Schalke nochmal eingreifen?
Nein. Werden sie nicht. Es geht leicht nach oben, das glaube ich schon. Ich habe gerade die Tabelle hier auf. Wir sind jetzt 13. mit 20 Punkten. Nürnberg und Hertha mit jeweils 2 Punkten sind noch gut zu erreichen, denke ich. Und dann sage ich, sie könnten noch Kaiserslautern vielleicht angreifen. Ich glaube, Lautern wird da auch irgendwo im Mittelfeld landen. Darmstadt sehe ich ein bisschen nach oben gehen. Also 9 bis 11 würde ich ihnen geben.
Ja, denke ich auch. Ich denke, es wird wieder eine ruhige Saison ist es nicht. Aber eine Mittelmaß-Saison.
Ja, da gehe ich mit.
Ja. Das war, ich glaube, man merkt, dass wir mittlerweile...
Bevor wir abmoderieren, ich möchte jetzt noch eine Prognose haben, vor allem für uns.
Ach so, ja, stimmt.
Also, okay. Letzter?
Regensburg.
Ja, da gehe ich mit. Vorletzter.
Ulm.
Ja, ich glaube, dieses Jahr sind wir fällig. Ich glaube, der Kader ist zu schlecht und ich sehe die anderen einfach besser. Ich glaube, dieses Jahr sind wir fällig.
Ja. 15?
16?
16, ja.
Ja, vom Gefühl her hätte ich gesagt Münster, aber nach der Statistik gehe ich dann mit Ulm auf 16.
Okay, dann... Ich gehe mit uns. Wir müssen die Relegation.
Ich habe keinen Bock drauf. Ich will das
auch
nicht.
Da steigen wir auch ab.
Ja, da spielen wir gegen Saarbrücken oder sowas. Toll. Ja.
Lösen wir uns da ein.
Gut, 15 dann Münster bei mir und 14 Fürth und dann... Wer kommt dann? Schalke geht ein bisschen hoch, habe ich gesagt. Ich denke mal, die anderen beiden Plätze hast du gleich, ne?
Ja, ich hab Münster und dann Fürth.
Ja.
Und dann, ja, so...
Nürnberg.
So, Nürnberg, sagst du?
Ja. Oder Magdeburg bricht nochmal völlig ein.
Oder so. Ja, das wäre nämlich mein Tipp jetzt gewesen. Magdeburg ist eigentlich immer gut dafür.
Ja.
So, so im Frühjahr, ihren Ballbesitz-Fußball auspacken.
Die sind ja gerade Fünfter mit 28 Punkten. Weiß ich jetzt nicht.
Doch,
Lautern glaube ich nicht.
Ich sag Magdeburg.
Ich könnte mir auch Hertha vorstellen, ganz ehrlich.
Das geht auch. Denkst du, wir sind da rein nochmal?
Nee, ich glaube, viel macht das schon bis zum Ende, aber ich glaube nicht, dass es so gut wird. Also ich sag Hertha.
Du sagst Hertha, okay, crazy. Hertha
auf 12.
Ja, das war, also ich glaube, man hat angemerkt, dass wir mittlerweile seit... wenn nicht 4-5 Stunden reden. Es ist so langsam die Luft raus. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Ich bin froh, dass diese Doppelaufnahme jetzt vorbei ist. Man muss dazu sagen, dass wir demnächst wieder eine Doppelaufnahme haben, weil es anders einfach nicht passt. Aber wie wir sehen, ist die Folge ja ein Stück kürzer, deswegen geht das auch alles. Und wir kommen ja an Silvester raus, deswegen würde ich jetzt ja abschließend sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ihr gerne eine Bewertung da. Maske, 3 Punkte auf Show bewerten, im besten Fall 5. Und sonst einfach Kommentare gerne hier schreiben oder auf 100% Podcast bei Instagram. Und wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Wir hören uns in alter Frische dann am 7. müsste das sein, zurück. Und gebe dir das letzte Wort, Mike.
Pyrotechnik ist kein Verbrechen. Viel Spaß beim Böllern, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr habt einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann auch natürlich viel Erfolg im neuen Jahr, dass ihr eure Ziele alle erreicht und dass wir unsere Ziele erreichen und nicht absteigen.
Was ist unser Ziel für unseren Podcast?
Wollen wir uns ein Ziel setzen?
Ja, Wir machen jetzt,
wie heißt das? Doch, die 1000 Follower möchte ich haben. Wir sind bei 870 oder so.
Crazy.
Gut, ne?
Das ist gar nicht schlecht. Ja, ist nicht schlecht. 1000 Follower, ja, ist ein kleines Ziel, natürlich, ne?
Ja, aber das ist, glaube ich, realistisches Ziel.
Mhm.
Gerne auch Kritik, was wir anders machen können, Verbesserungsvorschläge dergleichen, ja. Könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ja, von daher, glaube ich, ist alles gesagt.
Ist alles gesagt.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.